Check it out.
Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler.
Okay, ich habe jetzt eine Frage, und zwar, ihr seid beide um Hamburg rum situiert, oder ist es so, dass ihr im gleichen Ort wohnt, im gleichen Dorf?
Das Dorf, wir wohnen, also eigentlich kommen wir aus dem Dorf mit Straßenbahn, das ist Bremen, oder auch okay. Bremen, wie man hier sagt. Da haben wir zusammen studiert an der Hochschule und haben uns da kennengelernt und ja, mittlerweile ist Jonathan Richtung Hamburg gezogen.
Aber Bremen hatte ich irgendwie auch im Hinterkopf.
Genau, ich bin noch weiterhin in Bremen.
Was ist schöner, Hamburg oder Bremen?
Auf jeden Fall Bremen. Oder wie siehst du das, Jonathan?
Ich wohne ja nicht in Hamburg, also ja. Wir sind da ein bisschen ländlicher gezogen und ich würde sagen, das Land ist schöner als Bremen, aber sehr, sehr subjektiv.
Ja, der Kampf.
Und du arbeitest nicht mit Finn Kliman zusammen.
Naja, das wäre schön, ne? Naja, aber leider nicht.
Schön. Ich meine, der ist doch da irgendwo unter Hamburg, oder? Oder bin ich komplett geografisch falsch?
Ich wohne auch nicht weit von ihm entfernt. Man kann hier das Klimansland mit dem Fahrrad erreichen. Also.
Ja, guck.
Ja.
Habe ich schon erwähnt, dass Jurek der größte Finn Kliman-Fan ist, den es auf der Welt gibt?
Nee, das ist mir neu.
Ja. Nee, also was heißt Finn Kliman-Fan? Ich würde behaupten, ich bin fasziniert von dem, wie der manche Sachen angeht. Und finde, das ist tatsächlich in Deutschland einzigartig. Also in dem Ausmaß, sag ich mal, erfolgreich zu sein online und nicht verkauft zu sein. Also ich finde, sonst hat man viele so, also wenn man jetzt Finn Kliman als Influencer bezeichnen würde, dann ist er der Einzige, der nicht praktisch an irgendeine Werbefirma komplett verkauft ist, in der Reichweitenstärke.
Mhm. Ich habe da neulich in so einem Musikpodcast was gehört, dass der auch seine Platten und alles Mögliche nicht so krass auflegt und die mittlerweile wohl auch teilweise ausverkauft sind. Und da gibt es dann so ein bisschen Hype auf den Verkaufsportalen, dass dann die Platten dafür ein bisschen zu hohe Preise rausgehen. Sieht das da bei dir aus? Hast du da schon mal irgendwas geshoppt oder bist du gar nicht so jetzt auf die Musik fokussiert?
Nee, also tatsächlich, meine Freundin hat mir das Album geschenkt ich weiß gar nicht mehr, einfach so, glaube ich, die hat mich überrascht damit. Ich hätte mir es tatsächlich einfach nicht gekauft, weil ich halt ich bin jetzt nicht irgendwie so jemand, der alles von dem haben muss. Mir geht es tatsächlich mehr um die Art und Weise, wie er die Sachen macht. Und ich hätte aber, der Punkt ist ja der, du kannst bei ihm einmal bestellen und dann produziert er genau die Masse, die bestellt wurde. Und danach produziert er nicht mehr. Und das macht er aus dem Grund, dass er sagt, er möchte halt keinen Schrott sozusagen produzieren, weil am Schluss ist ja so eine CD oder irgendwas, was da drumherum erstellt, produziert wird, einfach nicht weiterverkäuflich. Also es verliert ja dann einfach über die Zeit an Wert aus, das ist eben nur in zu geringer Stückmasse vorhanden.
Mhm.
Und das ist immer seine Angst, glaube ich. Da ist er sehr ökologisch bedacht, sage ich mal. Und dann in anderen Dingen natürlich einfach, ja, ich finde ja, wenn man sich andere Gründer anschaut, dann ist in Deutschland ja schon immer tendenziell alles ein bisschen bürokratischer und nicht ganz so easy im Vergleich zu jetzt Amerika oder anderen Ländern. Und er setzt sich aber oder widersetzt sich so ein bisschen diesen typischen Regeln und hat ja auch super viel Erfolg auf verschiedenen Kanälen. Hat irgendwie, ich glaube jetzt, hat eine eigene Dokumentation gemacht, die wurde dann nicht von Netflix angenommen. Und am Schluss haben sich die Premiere über 100.000 Leute angeschaut. Im Nachhinein hat sich Netflix geärgert, die nicht zu haben. Die Dokumentation, also als Exklusivtitel. Und jetzt behaupte ich, ist es bei Join oder bei irgendeiner anderen Plattform, hat es dann sozusagen frei zur Verfügung gestellt. Und ja, da inspiriert mich einfach sozusagen dieses Unternehmergeist-Dasein, weil der halt irgendwie so ein Tausendsasser ist und alles Mögliche parallel macht und sich aber gleichzeitig gefühlt nichts draus macht. Also das ist nicht so, dass der jetzt nicht mehr erreichbar ist für irgendwen. Und der ist halt gleichzeitig so in seiner Grundform erstmal Webentwickler, was mir dann schon relativ nah ist. Ja.
Ja.
Nur, dass er eben auf dem Land lebt.
Webentwickler, was ich noch fragen wollte, aus welcher Richtung kommt ihr eigentlich, Entwicklerrichtung?
Jonathan, fang du mal an.
Ich vor dem Studio habe ich eine Tischlerausbildung gemacht und habe dann gedacht, will noch irgendwas mit Web machen. Und dann haben wir beide zusammen eigentlich Medieninformatik studiert, was so ein bisschen Design und aber halt auch Informatik hat. Also man macht irgendwie Sachen mit Musik und Video und Grafikdesign und aber auch Programmieren. Und im Studium konnte man sich dann entscheiden, in welche Richtung es geht. Und im Nachhinein bin ich jetzt ich habe als Android-Entwickler angefangen, richtig zu arbeiten und bin jetzt so mehr und mehr in die Backend- und Webentwicklung gegangen. Also,
okay, super interessant. Und wo arbeitest du jetzt?
Ich arbeite jetzt gerade bei Nielsen, Marktforschung macht. Eines der größten Marktforschungsunternehmen der Welt.
Okay. Und was ist da sozusagen dein täglicher Struggle oder was ist sozusagen deine tägliche Aufgabe dann bei so einem Unternehmen? Oder in welchem Produkt bist du am Schluss? Oder keine Ahnung.
Also, ja, das ist halt relativ komplex zu erklären, weil es so viel gibt. Das, was wir in der Abteilung machen, ist eigentlich, wir bauen Tools für die Leute, die dann am Ende Reporting machen. Also das nennt sich Ops-Tools. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Leute, die nachher Auswertung für die Kunden schreiben, ein vernünftiges Tool an der Hand haben, mit dem sie das machen können. Oder dass die Leute, die die Clients integrieren, also die unser SDK dann zum Beispiel bei irgendwelchen Clients einbauen, wie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel ARD oder ZDF oder so, dass die ein Tool zur Hand haben, mit dem sie dann vernünftig debuggen können und die Player einbauen können und so weiter. Also ich bin da quasi in so einer, ja, wir bauen interne Tools und habe da mit den externen Sachen nicht so viel zu tun.
Okay, also du bist sozusagen so behind the scenes, automatisieren im Hintergrund.
Ja, genau.
Und welche Sprache oder in welchen Sprachen wird da bei euch gearbeitet?
Alles Mögliche. Das Team an sich arbeitet hauptsächlich mit Ruby und Go. Aber wir haben auch viel in Java, Kotlin, JavaScript, TypeScript halt. Also das geht echt, was wir brauchen, benutzen wir.
Okay.
Da haben wir nicht so eine feste, es gibt nicht so einen festen Stamm von Sprachen, die wir benutzen. Es kommt auch ständig was dazu. Also es gibt jetzt ein Projekt in Rust. Ja, aber da ist viel zu entdecken auf jeden Fall.
Okay, und da seid ihr als Entwickler frei oder wie?
Ja, genau.
Jetzt haben der Jurek und ich uns komplett gedoppelt. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich was super interessant finde.
Das Team entscheidet halt immer selbstständig, welche Techniken wir verwenden und das ist wirklich, es geht darum, wie viel, man hat quasi die Möglichkeit zu entscheiden, wie viel Impact so eine Sprache hat. Also wenn man jetzt sagt, wir müssen das Produkt schnell raushauen, das wir haben, dann nehmen wir natürlich irgendwas, was wir kennen. Und wenn man sagt, wir haben aber bestimmte Anforderungen, die wir in der Vergangenheit nicht so gut umsetzen konnten mit der Sprache, dann könnte man auch mal was Neues nehmen. Also da ist so, das entscheidet man dann irgendwie zusammen mit dem Produktteam, wie schnell es raus muss, wie teuer es sein darf und so weiter.
Okay, und das heißt, euer Team, also ich versuche gerade so ein bisschen herauszufinden, wie die Teamstruktur ist. Das heißt, dein Team ist sozusagen ein reines Entwicklerteam und es wird dann gebucht oder intern gekauft von einem Produktteam oder seid ihr sozusagen so ein interdisziplinäres Team?
Nee, das kann man sich schon so vorstellen. Okay. Im Grunde, ja, das ist ja aber, glaube ich, bei fast allen großen Unternehmen so, dass man das so aufteilt. Irgendjemand hat das Geld und bezahlt dann im Grunde die Rechnung, aber halt nur intern, ne?
Ja. Ja, super interessant. Ja, ist bei uns auch gerade ein Thema, also deswegen frage ich nach.
Inwiefern?
Insofern, dass wir tatsächlich, also ich arbeite ja bei Tado, also bei einem relativ verglichen wahrscheinlich super kleinen Startup. Wir sind 200 Mitarbeiter und unsere Produktteams, also wir haben verschiedene Produkte, aber alles dreht sich irgendwie um smarte Heizung. Die sind interdisziplinär aufgestellt, das heißt, die sind praktisch in sich lauffähig. Da gibt es ein Team, das kann ganze Produkte entwickeln, da gibt es ein Team, das kann fertige Softwareplattformen bauen. Also die haben irgendwie einen Designer, einen PO, hat irgendwie alle Rollen sozusagen verteilt in ihrem Team. Und dann gibt es bei uns auch so ein internes Team, nennt sich bei uns IT Systems, was dann so Automatisierung macht, was die Website betreibt, was die Anbindung macht hin zu externen Partnern wie unserem Fulfillment-Partner. Und das Team ist halt sehr nach Gewerk, sage ich mal, orientiert. Also ein bisschen, ja, es gibt halt Entwickler und es gibt halt dann die jeweiligen internen Customer, sage ich mal, dann so ein bisschen wie bei euch. Und eigentlich versuchen wir davon gerade so ein bisschen wegzukommen, hinzu, dass die internen Teams auch sozusagen in sich geschlossen arbeiten können. Und ja, das fällt einem da gar nicht so leicht, weil das halt einfach viel komplexer ist und es nicht immer ums Gleiche geht. Das sind bei uns so komplett, also da gibt es so, ich sag mal, das eine Extrem ist eben eine API-Anbindung und das andere ist irgendwie ein Software-Einkauf und ein Presse-Live-Event, was man irgendwie live streamen muss. Und da dazwischen bewegen sich irgendwie so die Extreme, also von sehr softwarelastig hin zu nur Konzeption umfasst und dann auf der anderen Seite hin zu ja, so einem Art Marketing-Event, wo man sich mehr medial auskennen muss wie mit Software oder mit dem Schreiben von Software. Aber trotzdem versuchen wir da gerade die Teams so umzustrukturieren, dass sie halt in sich lauffähig bleiben, ohne sich gegenseitig zu blockieren.
Ja, ja, stelle ich mir schwierig vor, gerade wenn, ja, wenn das vorher so stark getrennt war auch, weil man ja, dann ja als Team auch so viele verschiedene Sachen ja, beachten muss, die man vorher nicht so im Kopf hatte. Ne?
Ja.
Ja, cool.
Und Ingmar, du?
Jetzt nochmal meine Geschichte.
Bitte.
Also.
Ich habe, Ingmar, mir brennt eh noch eine Frage auf der Seele, aber jetzt, ich lasse dich erstmal erzählen und dann knall ich die raus.
Da bin ich mal gespannt. Ja, also nach der Schule habe ich erstmal gedacht, studieren muss jetzt nicht sein und deswegen habe ich auch eine Ausbildung gemacht zum IT-Systemelektroniker. Also ich hatte generell gar keinen Bock mehr auf dieses Schul- und Lernsystem, bis ich mich dann in der Berufsschule wiedergefunden habe. Das war ein bisschen doof, aber die hat mir generell trotzdem wesentlich besser gefallen als jetzt das Gymnasium und das restliche Schulsystem, weil da einfach viel interessantere Themen waren. Also so praktische Sachen, mit denen man was anfangen kann. Ja, das war bei einem lokalen Energieversorger hier, bei den Stadtwerken. Da bin ich dann auch in der Ausbildung durch die ganzen Abteilungen, habe teilweise auch irgendwie in einem Kraftwerk gearbeitet. Und also ja, natürlich als IT-Systemelektroniker, ich habe da nicht irgendwelche Kohlen geschippt oder sowas. ja, und nachdem...
Wirklich einen, sorry, ganz kurze Zwischenfrage, wirklich in einem Kohlekraftwerk oder war das was, ich stelle mir den Norden immer, ich sehe da immer Windräder so vor meinem inneren Auge. Ja.
Also Bremen hat einige Kraftwerke tatsächlich. Ich glaube, es sind sogar 2 Kohlekraftwerke noch. Inwiefern die jetzt noch in Betrieb sind, weiß ich nicht. Ich glaube, eins soll auch mal irgendwann demnächst abgeschaltet werden. Und dann haben wir aber auch relativ moderne Müllverbrennungsanlagen, die halt teilweise auch so Müll verbrennen können, den man normalerweise nicht verbrennen kann und daraus Energie und Wärme erzeugen und das Ganze ganz gut abgasreinigen und dass es dann halt keine extreme Umweltbelastung ist. Ja, sowas gibt es halt hier in Bremen. Und ja, dann habe ich noch 3 Jahre bei dem Energieversorger gearbeitet in der Zähler-Fernauslesung. Das war auch ganz lustig. Da hatten wir so einen riesigen Serverschrank mit, ich glaube, 60 Modems, die haben dann nachts Stromzähler von Industriekunden angerufen und per ja, Modem-Verbindung haben sie da die Zählerstandsdaten ausgelesen. Das ist so eine gesetzliche Vorgabe, das muss man einfach machen bei bestimmten Großkunden. Ja, und da war dann natürlich auch irgendwann die Umstellung auf IP und sowas und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, so ein bisschen kreative Arbeit fände ich auch mal nicht schlecht. Und dann habe ich mich eben auch für den besagten Studiengang Medieninformatik eingeschrieben in Bremen. Und ja, dann saß ich mit Jonathan da 3,5 Jahre im Vorlesungssaal und in irgendwelchen Laboren und Projekten und sowas. Also Hochschule ist ja immer ein bisschen mehr praxisorientierter. Und nach dem Bachelor, also Jonathan hat dann noch seinen Master weitergemacht. Ich bin mit meiner Freundin nach Brandenburg gezogen, in die Nähe von Berlin, weil sie da noch einen Master gemacht hat und habe dann bei der Firma angefangen, für die ich jetzt auch immer noch arbeite. Mittlerweile wieder aus Bremen, also full remote. Ja, und da habe ich morgen dann aber auch meinen letzten Tag und am Dienstag fange ich bei einer neuen Firma an. Das war erstmal so die Kurzzusammenfassung der letzten, wann ging das los? Naja, 2006, also so, ja, 14 Jahre. 14 Jahre Ingmars Entwicklung.
In der Nutshell.
Ja.
Und wo geht's jetzt danach hin?
Danach bin ich bei, jetzt ab September, bei Alpha Training. Das ist ein Weiterbildungsträger, Anbieter. Die haben intern ihre eigene Videolösung entwickelt, auch auf Basis von Go. Und jetzt während der Corona-Krise ist das natürlich alles so ein bisschen nochmal gewachsen, alles, was Video angeht und irgendwie alles, was man halbwegs für eine Videokonferenz benutzen kann, wurde, glaube ich, für Videokonferenzen benutzt. Und deswegen wurden die auch relativ stark angefragt und wollen jetzt ihr Produkt auch ein bisschen weiterentwickeln, dass das mehr so für die allgemeine Öffentlichkeit verfügbar ist und dass man darüber vielleicht auch Videokonferenzen machen kann, weil das dann natürlich auch in Deutschland gehostet ist und alles so ein bisschen mehr auf Datenschutz, was der Deutsche eben so mag, ausgerichtet ist. Ja, und da suchen sie jetzt natürlich Verstärkung im Backend-Bereich und ja, dann wurde ich da auch angenommen als neuer Entwickler und bin mal gespannt, wie es da so zugeht.
Super interessant.
Klingt mega spannend.
Alpha-Training hätte ich jetzt irgendwie keine Ahnung. Das klingt für mich wie so ein Fitnessplan von Cool Savage oder so. Da gibt's noch,
oder von, Kollege.
Wie heißt der? Kollege oder wie heißt der andere, der Neue, der mal la 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 macht?
Das Capital Bra. Überhaupt nicht, ja, mein
genau,
Gebiet.
Der.
Capital Bra. Ich könnte ja auch einen Deutschrap-Podcast machen übrigens.
Ach was, ist ja auch interessant. Ja, also der Name, klar, wenn man das jetzt nicht mit Weiterbildung verbindet, ja, ist vielleicht nicht so ganz glücklich, aber das Tool heißt dann AlphaView.
AlphaView heißt das Tool. Und da sozusagen, da bist du dann in einem Produktteam oder wie darf man sich, oder weißt du das tatsächlich noch nicht?
Das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Also ich glaube, ich bin irgendwie im Backend-Entwickler-Team. Also ich glaube, die haben unterschiedliche Teams für die unterschiedlichen Clients und fürs Backend dann eben auch.
Da darfst du auch wieder remote arbeiten oder gehst du wirklich vor Ort?
Ja, also die kommen aus Karlsruhe.
Ah. Also vor Ort.
Haben aber auch eine Niederlassung in sämtlichen deutschen Städten, unter anderem auch in Bremen. Aber es ist erstmal alles von zu Hause.
Cool. Das ist wirklich eine positive Wendung, finde ich, durch Corona, dass so wirklich eigentlich kein Thema mehr ist. Also, dass man wirklich sagen kann, hey, ich will remote arbeiten und dass die meisten da auch wirklich einem keine Steine in den Weg legen. Finde ich wirklich eine gute Entwicklung.
Und hast du dir das ausgesucht, remote, oder hast du einfach gesagt so, ja, keine Ahnung, ich möchte halt in Bremen bleiben und entweder die Firma sitzt in Bremen oder es muss remote sein?
Ja, ich habe halt tatsächlich auch hier in Bremen geguckt, aber ist jetzt nicht so der krasse IT-Standort, dass es hier auch gar nicht so viel Angebot gibt, sage ich mal, woraus man sich als Entwickler was aussuchen kann. Deswegen musste ich da sowieso meinen Suchkreis etwas erweitern, habe auch in Hannover und Hamburg natürlich geguckt, aber das ist dann auch nichts geworden.
Okay, aber du hast ja bereits Remote-Erfahrung.
Genau, also seit Ende 2018 bin ich im Homeoffice.
Das ist remote.
Ja.
Interessant. Was sind deine drei größten Tipps für jetzt neue Remote-Arbeitende?
Wow, die drei größten Tipps. Also
die drei Tipps, wo du sagst, die sind wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, die kann man so als, die nimmst du als gegeben, aber müssen jetzt nicht die drei größten Tipps sein. Drei Tipps.
Ich würde auf jeden Fall mal sagen, wahrscheinlich habe ich sogar mehr. Ein wichtiger Punkt für mich ist normal anziehen, dass man sich nicht mit irgendwelchen, im Schlafanzug oder in der Trainingshose an den Rechner setzt und anfängt zu arbeiten. Das schafft einfach so eine mentale Abgrenzung zu, ja, ich habe Freizeit und ich arbeite. Dann auf jeden Fall die Zeit im Blick behalten, dass man nur die Stunden arbeitet, die man auch arbeiten muss. Auf jeden Fall Pausen natürlich auch mit einrechnen und Pausen auch machen. Und vielleicht noch als drittes Wichtiges einen separaten Arbeitsplatz irgendwo einrichten im Haus. Egal, ob das jetzt eine Ecke ist, die man ein bisschen mit einem Regal abschirmt oder, keine Ahnung, wenn man sogar so einen Raumtrenner hat oder irgendwas, dass man einfach das auch wieder so ein bisschen mental trennen kann von dem restlichen Privatleben, wenn man jetzt sowieso den ganzen Tag zu Hause irgendwie verbringen muss, weil man nicht mehr so viel raus kann. Und ja, vor allem im Winter ist es ja auch immer so ein Problem, dass man viel drinnen hockt, dass man das versucht, dann trotzdem drinnen noch räumlich zu trennen von dem Rest des Privatraums.
Cool. Ja, also muss ich, also finde ich lustig, weil die Punkte fallen mir auch mal wieder auf, dass halt Leute plötzlich ihre Kamera auslassen, seitdem sie daheim sind. Und dann halt so ein bisschen vor sich hin vegetieren. Mhm. Das mit der Zeit finde ich einen Punkt, der mich persönlich, sage ich mal, den ich schwierig finde. Weil es kann ja im Grunde genommen keiner nachvollziehen, wie viel du arbeitest.
Ja.
Das heißt, eigentlich zählen ja so ein bisschen die Resultate, sage ich mal, weil alles andere ist ja nicht sichtbar. Du kannst ja nicht sagen, ja, du hast ja nicht gearbeitet. Aber gleichzeitig kannst du auch nur sehen, was halt dann am Schluss da ist. Wie gehst du damit um?
Ja, ich meine, im Büro ist es ja auch so, dass man irgendwie eine gewisse Zeit anwesend ist und dann geht man wieder nach Hause. Und so mache ich das eben auch, oder ich versuche das so zu replizieren zu Hause, dass ich mich, ich habe so eine Stempeluhr-App, da stempel ich mich ein, da läuft dann die Zeit. Ich weiß, die Zeit läuft, deswegen bin ich jetzt im Arbeitsmodus. Und ja, keine Ahnung, wenn mir langweilig wird, dann verziehe ich mich nicht ins Wohnzimmer und gucke Netflix oder sowas, sondern ich suche mir dann irgendwelche Sachen, die vielleicht nochmal gemacht werden müssten. Dokumentation oder gucke mir irgendwas Neues an, was ich mal ausprobieren wollte. Oder frag vielleicht Kollegen, ob sie irgendwas noch brauchen von mir, so in die Richtung. Also, dass man ja wirklich einfach einen Timer laufen lässt oder sich irgendeine Time-Tracking-App vielleicht installiert, wo man das nachvollzieht, weil dann kann man auch sagen hinterher, hier, wenn mal einer fragt, hier, ich habe es mal aufgeschrieben, hier sind meine Zeiten, wo ich gearbeitet habe, da war ich anwesend und mehr muss man ja eigentlich auch nicht machen. Also man ist ja der Firma nicht schuldig. Und was, glaube ich, auch wirklich schwierig ist, ist, wenn du so den ganzen Tag rumdümpelst und dann abends anfängst, irgendwie für deinen Job Sachen zu machen und dann irgendwie bis 10, 11 oder was weiß ich wann dann noch an Sachen sitzt, weil du irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, den Tag über nichts gemacht zu haben.
Cool. Ja, also kann ich total nachvollziehen.
Ja, da gehört auch eine Menge Disziplin zu, das verstehe ich schon auch. Ich bin normalerweise gar nicht jemand, der so extrem diszipliniert ist. Also, aber was das anbetrifft, habe ich es irgendwie ganz gut im Griff, muss ich sagen.
Danny, du willst es auch machen, ne? Remote arbeiten.
Auf jeden Fall. Also das ist auch nicht so eine Frage ob, sondern wann. Also ich meine, momentan ist es ja eh gang und gäbe, sag ich mal, dass man remote arbeitet. Bei mir, die Firma, die hat auch die Empfehlung ausgesprochen, dass man bis Dezember bzw. bis Januar remote arbeiten soll. Also dass es einfach eine Empfehlung ist. Und ich denke, dass sich das im Januar, wenn es momentan so weitergeht, eben weitergeht, glaube ich, wird es einfach direkt nochmal um ein halbes Jahr bis Jahr verlängert. Und ja, ich ziehe jetzt auch in Schwarzwald so eine Wohnung gekauft. Da mache ich auch ein relativ großes, geräumiges Büro rein und werde das, falls ich nochmal irgendwann den Arbeitgeber wechseln sollte, auch so ansprechen, dass ich halt auf jeden Fall nur remote arbeiten will. Weil ich jetzt auch während der Corona-Zeit gemerkt habe, dass die Produktivität extrem hochgegangen ist. Ich kann es jetzt gerade nicht einschätzen, wie bei euch die Arbeitsumgebung ist. Also nur mal aus meiner Sicht. Ich arbeite in einer Agentur und habe, keine Ahnung, gefühlt 40 Projektmanager um mich rum, die alle in irgendwelchen Calls hocken und mit Kunden telefonieren. Und da war es wirklich so konzentriert zu arbeiten für mich nicht leicht. Und da ist mir einfach aufgefallen, seit ich daheim bin, ist A, die Produktivität hochgegangen und B, was ich auch noch viel wichtiger finde, so dieser innere Stresslevel, der ist extrem runtergegangen, weil man war nicht so die ganze Zeit in so einer Bahnhofshalle. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall so beibehalten. Ich finde es wirklich richtig gut.
Das ist, glaube ich, echt ein großer Faktor. Also ich habe das auch gemerkt, als ich hier ins Homeoffice gezogen bin, dass meine Produktivität mindestens um Faktor 2 gestiegen ist, weil ich auch vorher in einem Großraumbüro saß. Das waren jetzt nicht unbedingt so agenturmäßig, aber es waren auf jeden Fall unterschiedliche Leute. Es war noch irgendwie so ein Durchgangszimmer, wo dann noch andere Kollegen ab und zu mal durchgegangen sind. Und wir saßen an so einer Insel mit 4 Leuten. Dann hatte ich noch einen so schräg links hinter mir sitzen. Das sind einfach so kleine Sachen, die irgendwie so ein bisschen, ja, die starten so einen Hintergrundprozess im Kopf, dass man irgendwie so grundabgelenkt ist oder sich nicht hundertprozentig konzentrieren kann. Und zu Hause kann man da natürlich ganz andere, eine ganz andere Atmosphäre genießen, sag ich mal.
Und das Leute im Rücken sitzen haben ist eher das Schlimmste, oder?
Ja, davon mal ganz abgesehen.
Also ich weiß nicht, das hatte ich auch im Büro und bin auch froh, dass ich zu Hause arbeite im Moment. Also.
Bei dir ist ja sowieso ganz interessant, du hast ja den kompletten neuen Job im Homeoffice direkt gestartet, ne?
Ja, das stimmt.
Gar nicht so geplant war.
Ah, weil du jetzt während Corona quasi den Job gewechselt hast und dann aufgrund der Tatsache nicht anders ging.
Ja, ich bin am 1.4. gewechselt und ja, genau, ich glaube eine Woche vorher oder so wurden die Büros geschlossen in Hamburg. Und der Plan war eigentlich dann in der ersten Woche täglich in Hamburg zu sein und dann halt nur noch 2 bis 3 Tage. Und aktuell ist es halt so, dass wir ja ab und zu mal, wenn wir Bedarf haben, ins Büro gehen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, es war jetzt das erste Mal, seit ich angefangen habe zu arbeiten, heute, dass wir in Hamburg waren. Also kommt eher selten vor und ja.
Der erste Tag im Büro für dich.
Ja, genau. Ich war sonst nur einmal vorher da, bevor ich angefangen habe und ja, seit dem Start dann gar nicht.
Klingt aber auch von deiner Seite so, als fändest du es jetzt nicht ganz so schlimm.
Nee, überhaupt nicht. Also das Team ist eh total verteilt und wir haben, ja, wir benutzen Google Meet, also die Google Business Suite. Mhm. Und ich finde, das ist halt so, man ist sich zwar jetzt nicht, man sitzt sich ja nicht gegenüber, aber man hat ja den Videochat und ja, ich finde, der Vorteil von sich gegenüber sitzen ist halt nicht einfach nicht mehr so groß, wie er vielleicht mal war, bevor man diese ganzen Videotools hatte. Und
definitiv. Gerade ich finde auch Pair-Programming geht einfach mit Teams oder Meet oder was auch immer man dafür verwendet. Ich finde, es geht einfach besser.
Ja, es geht mir auch so.
So, und jetzt noch, ja, ich merke gerade, ich habe nicht nur eine Frage, sondern ich habe 2 Fragen, die mir auf der Seele brennen. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr beide gesagt habt, so, wir machen jetzt einen Podcast? Mhm.
Ich habe irgendwo so einen Blogpost geschrieben, was ich so 2019 gerne mal machen oder allgemein gerne mal machen würde. Und da stand unter anderem drin, einen Podcast machen, keine Ahnung was, so nach dem Motto. Hauptsache Podcasten, weil mich das schon immer irgendwie fasziniert hat, das Thema, weil ich auch viele Podcasts höre und immer auf der Suche bin nach neuen spannenden Sachen. Und irgendwie hat sich dann mein alter Studienkollege Jonathan über Twitter gemeldet und meinte, ja, lass uns das doch mal machen. Und ja, wie das so ist, hat sich dann da ein Projekt draus entwickelt, haben uns überlegt, was wir machen. Und ja, sind dann irgendwie so bei diesem Code and Chip Podcast-Thema gelandet. Und ja, machen das jetzt schon seit März 2019.
Heißt aber, du hast dann wirklich über Twitter quasi geschrieben, so, hey, Netzwerk, ich habe Bock, einen Podcast zu machen. Gibt es jemand, der auch noch Lust hat? Oder einfach, weil ihr eben darüber vernetzt wart?
Wie war das, Jonathan? Ich glaube, das war einfach, ich habe das nur so laut gedacht in meinem Blogpost und ja, Jonathan hat sich gemeldet. Es war also, geil. War gar nicht mal so rausgefragt, sondern es war einfach nur so, ja, ich hätte da Lust zu und dann hat sich das so ergeben.
Ich weiß auch nicht mehr genau, ob du den nur gepinnt hattest in deinem Twitter-Account.
Noch nicht mal, glaube ich.
Oder ob du den live in dem Moment gemacht hast, aber irgendwie war das so an dem Tag, ne? Und dann war ja ein paar Tage später auch noch, hier Webmontag in Bremen,
Genau.
Wo wir uns dann getroffen haben. Das war ja, glaube ich, alles irgendwie eine Woche gefühlt.
Ja, das stimmt.
Ja. Und eine Woche später haben wir schon irgendwie, na nicht ganz vielleicht, aber vielleicht 2 Wochen später haben wir die erste Folge quasi schon aufgenommen oder so. Also es ging irgendwie relativ schnell.
Mhm.
So soll es sein. Da habe ich aber auch jemand, der da direkt immer Nägel mit Köpfen macht, ne?
Ja, also ich kann das nicht haben, dieses Warten. Also, muss es bei mir meistens dann doch vorangehen. Was mich interessiert, habt ihr euch jemals die Frage gestellt, gerade am Anfang, über was ihr reden wollt? Also so ein bisschen Konzept oder habt ihr einfach gesagt, ja, wir machen Code and Chip, wir reden über unsere tagtägliche Arbeit?
Ja, so ungefähr. Also ich bin allgemein überhaupt nicht so der Konzept Planungsmensch, deswegen es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir uns da irgendein Konzept überlegt haben. Wenn doch, habe ich es vergessen. Es gibt zumindest keinen großartigen Plan dahinter. Wir gucken einfach, was sind interessante Themen und dann machen wir die so nach dem Motto.
Und demnach hat sich wahrscheinlich auch nie die Frage gestellt, Deutsch oder Englisch. Oder habt ihr die einfach so beantwortet, wir fühlen uns lieber oder wohler in Deutsch und können es irgendwie beide, also wie sollten wir beide mit Englisch miteinander reden?
Es kann sogar sein, dass wir mal Englisch geplant hatten oder wir haben es uns überlegt, ob wir es machen, aber dafür können wir einfach beide nicht gut genug Englisch. Klar ist die potenzielle Hörerschaft bei sowas wesentlich größer. Aber vor allem, weil es auch in Deutschland irgendwie gar nicht so viele Entwickler-Podcasts gibt oder zumindest zu dem Zeitpunkt auch nicht gab, haben wir uns das entschieden, auf Deutsch zu machen. Oder? Wie war das?
Ja, passt schon so.
Okay.
Und habt ihr daraufhin auch erst dann, also habt ihr dann sozusagen gesagt, so und jetzt müssen wir uns auch irgendwie unser Equipment zusammensuchen oder hattet ihr das noch aus Studienzeiten?
Nee.
Zusammen oder hattet ihr das sowieso, weil ihr sagt, ihr habt remote gearbeitet und da braucht man ja ein gutes Mikrofon und muss sich sowieso damit auseinandersetzen?
Ich glaube, da haben wir beide so eine Schwäche, dass wir gerne mal bei Thomann vorbeisurfen und dann füllt sich der Warenkorb mit coolem Equipment und dann hat man das auf einmal und es ist auch gar nicht schlimm, dass man das jetzt für den Podcast kaufen musste, weil irgendwie wollte man sowieso schon immer mal sowas haben. Von daher. Ja, wir haben schon am Anfang geguckt, dass wir es nicht jetzt so krass investieren hier in Mikros und Mikrofonarme und Interfaces und sowas, sondern erstmal mit Minimal-Setup geguckt, was man da so machen kann. Ich hatte noch so ein altes USB-Mikrofon von einem vorherigen gescheiterten Podcasting-Versuch. Das habe ich dann erstmal benutzt und Jonathan hat sich so ein irgendwas aus dem B-Stock-Bereich da gekauft bei Thomann. Aber auch, weil er das irgendwie gut fand, ne?
Ja, ich habe, ich hatte vorher schon ein bisschen, weil ich so nebenbei ein bisschen als Hobby mich mit Musik beschäftige und mit elektronischer Musik, hatte ich schon halt ein Audio-Interface und so ein Kram, aber noch kein Mikrofon und zumindest halt nichts, was über ein normales Headset so hinausgeht. Und ich glaube, bei der ersten Folge habe ich auch noch dein zweites Mikrofon benutzt, ne?
Ja, ich habe dann noch irgendwie so ein Zoom-Mikrofon organisiert, was eigentlich so ein Handheld-Recorder ist, den man aber auch über USB anschließen kann. Und damit haben wir dann unsere erste Folge aufgenommen, direkt vor Ort zu zweit.
Ja, wenn man ehrlich ist, ist die Qualität, glaube ich, bis dahin. Also ich meine, wir haben jetzt mehr Kram gekauft, aber so die Audioqualität, ob der Hörer das am Ende tatsächlich unterscheiden kann, ich bezweifle das immer, aber...
Glaube ich auch nicht, vor allem mit MP3-Kompression und sowas.
Ja. Und genau. Unter den Umständen, dass sie das ja unterwegs hören und gar nicht irgendwie im ruhigen Raum. Also, das kommt noch, finde ich, dazu. Wobei, so ein bisschen so, wenn man dem Zuhörer in den Ohren liegt und das sich irgendwie gut anhört, glaube ich, sind ganz viele Sachen zwar nicht direkt erkennbar, also der kann nicht benennen, dass es besser klingt, aber es ist eine unterbewusste Wahrnehmung, dass Sachen besser sind.
Für mich ist das
ein bisschen wie Licht.
Ja.
Oder in einem Video, du kannst wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Studium auch hattet, aber bei uns war das immer wieder Thema sozusagen, dass Licht eigentlich das Essentielle ist in einem Video. Und dass, wenn man da jetzt aber jemanden fragt, dann kann der einem nicht sagen, dass es nicht passt, aber gleichzeitig nimmt das auch nicht als harmonisch wahr. Vielleicht ist harmonisch das richtige Wort dafür.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Accessibility und UX-Thema sogar. Also wenn man halbwegs gutes Audio hat, also es gibt da wahrscheinlich irgendwo eine Schwelle, aber wenn du halbwegs gutes Audio hast, dann ist es auch gut für deine Hörer, weil die das auch irgendwie in einem lauten Auto auf der Autobahn können die deine Sprache verstehen. Wenn du da jetzt irgendwie so einen Telefonanruf abspielst, ist das wesentlich ermüdender für den Zuhörer, wenn da schlechte Audioqualität vorhanden ist. Und auch sowas, was manche Podcasts vielleicht machen, so den einen Host links und den anderen ein bisschen rechts. Das ist vielleicht eine ganz coole Idee, aber ich bin auch schon mal in einem Auto gefahren, da ging nur ein Lautsprecher. Und wenn du dann
nur eine Person gehört.
Genau, wenn du dann Ja gut, wenn man das ein bisschen audiotechnisch macht, dass man die so leicht nach links und rechts pannt, so nennt man das ja, dann geht es noch, aber trotzdem ist der eine dann irgendwie leiser und ich kenne auch jemanden, der zum Beispiel, der kann nur auf einem Ohr hören, für den ist das auch doof. Das sind immer so Sachen, die man bedenken muss, finde ich. Also halbwegs gutes Audio raushauen und dann passt das eigentlich schon.
Soweit sind Benny und ich noch gar nicht vorgedrungen. Bei uns geht es darum, aufzunehmen und irgendwie das auch, sage ich mal, in einer annehmbaren Zeit dann zu machen.
Ja, klar, das ist auch nochmal ein Faktor, ne? Wie viel Zeit will man da überhaupt investieren in das Ganze?
Ja, und wie viel kann man investieren? Das ist vielleicht dann auch nochmal so ein Ding. Jetzt würde mich aber trotzdem einfach sozusagen der Nerd in mir will dann schon noch wissen, wie sieht denn jetzt euer Setup aus? So, bei was seid ihr, was ist Stand heute euer normales Podcasting-Setup? Also ich meine, wir nehmen, das kann man vielleicht sagen, mit Studio Link auf oder Studio Link. Mhm. Und wir verwenden es jetzt zum ersten Mal, Benny und ich. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das so sich weiterentwickelt, ob wir dabei bleiben. Aber wie sieht der Rest aus?
Ich habe jetzt eben schon wieder so viel geredet. Ich lasse mal Jonathan erstmal erzählen, was er so verwendet.
Ja, wie gesagt, also ich habe gar nicht so ein krasses Setup eigentlich. Ich habe jetzt ein normales Audio-Interface, ein Focusrite und da ist ein Rode-Mikrofon dran. NT1 heißt das, glaube ich. Rode NT1. Und ja, im Grunde ist es das. Also und der. Damit nehmen wir auf und wir haben mit dem Studio-Link angefangen. Also wir haben ursprünglich mal angefangen, über Mumble das zu machen. Das ist sowas wie Teamspeak, falls das vielleicht mehr geläufig ist. Und haben dann aber jeder für sich sozusagen aufgenommen. Und das Problem dabei ist halt ja immer, das habt ihr ja wahrscheinlich auch, dass man einfach synchronisieren muss und gegebenenfalls die Spuren sogar dann unterschiedlich lang sind am Ende. Weil die, keine Ahnung, die Zeiten nicht ganz stimmen oder wie auch immer. Und da muss man irgendwo weiter hinten nochmal nachjustieren. Und deswegen haben wir eigentlich eine Alternative gesucht. Und ja, mit Studio Link funktioniert es halt extrem gut und es ist auch kostenlos, deswegen
seid ihr dabei geblieben. Ja.
Genau, gut, ja. Also das Studio Link, das ist sozusagen der Voice-over-IP-Service, der dahinter sitzt. Ich nehme das Ganze dann in einer DAW auf, die heißt Ultraschall. Das ist ein Aufsatz für Reaper. Das ist wiederum eine DAW, die von dem Erfinder, Achtung, jetzt kommt Mega-Throwback, dem Erfinder von Winamp entwickelt wird. Mm. Oh. Und eigentlich ist die läuft auf Mac und auf Windows und dafür gibt es eben dieses Ultraschall-Plugin-Aufsatz, wie auch immer. Und da ist dieses Studio Link so integriert, dass man dann jeden Anrufer, weil es ja ein Voice-over-IP ist, in einer eigenen Spur da drin führt und ja, man nimmt das sozusagen live dann auf, was man über Studio Link reinbekommt und den Host lokal, der wird natürlich über das Audio Interface aufgenommen. Im Audio Interface habe ich jetzt mittlerweile ein Einzelinterface, wo ich so ein bisschen auch einstellen kann, wie laut ich selber bin und wie laut das ist, was reinkommt. Das ist immer so ein Problem, was man bei Interfaces hat. Da hatte ich vorher ein anderes, was auch nicht schlecht ist, aber da kann man es halt nicht unabhängig voneinander regulieren, wie laut ich jetzt mich selber höre und wie laut ich die anderen höre. Und dann habe ich daran angeschlossen ein Rode PodMic. Das ist so ein Broadcast-Einsteiger-Mikrofon. Kostet so um 100 Euro. Das ist relativ solide, würde ich sagen. Ist irgendwie komischerweise verdammt schwer. Das wiegt fast ein Kilo. Deswegen hängt das jetzt hier bei mir auch an so einem Mikrofonarm. Aber das funktioniert schon echt ganz gut. Und für Kopfhörer haben wir beide, glaube ich, so Beyerdynamic Over-Ear-Kopfhörer. Die sind relativ bequem, wenn man auch mal länger podcastet, dass man da nichts in hier hat. Und weil wir auch beide Brillenträger sind, die haben mega weiche Polster und das ist sehr angenehm. Da kann man auch einen ganzen Tag mit am Rechner sitzen mit den Dingern. Ja, so sieht das aus. Schlecht.
Und die Nachbearbeitung findet bei euch dann auch in Ultraschall statt oder bearbeitet ihr kaum nach und sagt einfach so, wie es halt aufgenommen ist, geht es raus?
Nee, das wird schon ein bisschen ein paar Amps oder sowas rausgeschnitten oder irgendeine Stille, wo wir uns verhaspelt haben oder sowas. Aber
ja. Beim kürzer schneiden, ne? Stille rausschneiden mache ich meistens noch.
Ja, genau. Das sind nochmal so okay, Post-Processing-Sachen.
Also, Jonathan ist sozusagen der Post-Production-Master bei euch. Oder macht
naja, wir wechseln uns da eigentlich ab.
Ja, wir haben das gar nicht so festgelegt jetzt. Also, wer Zeit hat, der macht das irgendwie.
Ja, super interessant. Das ist natürlich interessant, vor allem für die, die auch einen Podcast machen, also in dem Fall für uns.
Wie sieht denn euer Setup aus?
Benni, erzähl mal.
Oh je, jetzt kommt der absolute Anti-Nerd. Also, ich habe ein Mikrofon. Punkt.
Nicht schlecht.
Nein, das ist Teilkondenser, irgendwas, das die Geschichte hinter dem Mikrofon ist, dass ich... Für die Firmenweihnachtsfeier dürfen wir uns immer irgendwas aussuchen in Rahmen von 50 Euro. Und im Zuge dessen bin ich dann mal auf Amazon gegangen und habe nach einem Produkt gesucht, das 49,99 kostet. und dann habe ich eben dieses Mikrofon gesehen und ich bin jetzt nicht so der Intensiv-Podcast-Hörer, aber ich fand es auch schon immer spannend. Und habe mir dann eben 2018, also gerade zum Jahreswechsel eben Weihnachten rum, gedacht, jo, dann hole ich mir jetzt mal ein Mikrofon, vielleicht mache ich ja irgendwann mal einen Podcast. Und ziemlich genau ein Jahr später war es dann soweit, dass Rick und ich uns eben dazu entschlossen haben, einen zu machen. Deshalb ist, was das Mikro angeht, da jetzt gar nicht so eine intensive Recherche oder sonst irgendwas betrieben worden, sondern ich habe halt einfach das genommen, was ich da hatte, was ich jetzt zum neuen Jahreswechsel auch nochmal ändern könnte, weil ich merke ja jetzt schon, dass es auch eine ernstere Geschichte ist, dass mir richtig Spaß macht und dann finde ich, kann man auch mal anfangen, wirklich investieren. Genau, und aufnehmen tun wir eigentlich ganz normal mit, also was heißt ganz normal, wir machen das wirklich so klassisch mit QuickTime, dass wir dann über Google Meet uns abstimmen und klatschen und dann eben den QuickTime-Player laufen lassen. Wir veröffentlichen ja auch noch auf YouTube. Das heißt, nebenher ist dann immer auch noch so ein Handy, das mich und Jurek eben aufnimmt. Und als Kopfhörer habe ich große Kopfhörer. Ich weiß jetzt aber nicht, welche Generation. Sie sind 2 Jahre alt und ich bin super happy damit. Damit hat mich auch Jurek damals, als wir noch zusammen in einer Firma gearbeitet haben, angefixt, weil der die hatte und ich war super neidisch oder nicht neidisch, aber ich wollte auch unbedingt solche Kopfhörer haben und dann habe ich mir die gekauft. Das ist mein Setup.
Ja, wir haben uns überlegt, wir machen den Podcast und dann habe ich mir ein Mikrofon rausgesucht und bei mir war so ein bisschen, ich habe mir einfach die Requirements gesetzt, es muss klein sein und ich muss es auch am Handy verwenden können, weil mir klar war, dass ich nicht immer im gleichen Büro oder in der gleichen Lokalität aufnehmen und auch keine Lust habe, dann super viel mitnehmen zu müssen. Und dann habe ich mir eigentlich ist es ein Mikrofon, glaube ich, was so Influencer verwenden, um irgendwie Vlogs zu machen. Ein Shure, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Shure-Mikrofon, was man eigentlich an einem Handy verwenden kann. Also entweder an einem iPhone oder an einem Android-Handy. Aber da das ja dann auch über USB geht, ist das alles kein großes Thema. Das heißt, ich kann es jetzt einfach an meinem Mac anschließen direkt und Kopfhörer nehme ich, also habe ich jetzt gerade zum Beispiel verwende ich Apple Earpods, ich habe aber halt auch Bose Kopfhörer, ich habe auch kabelgebundene Kopfhörer, das mache ich immer unterschiedlich, je nachdem, was ich halt gerade anhabe, wird dann zum Podcasten auch verwendet und ja, wie gesagt, wir machen beide in QuickTime. Wir hatten tatsächlich noch nie das Problem, dass unsere Spuren sozusagen auseinandergelaufen sind, glücklicherweise. Und
wahrscheinlich, weil wir nicht so lange aufnehmen, ne?
Wir haben, ich glaube, unsere längste Folge ist knapp unter einer Stunde.
Okay.
Und da war nie was. Also es war immer praktisch eigentlich, es hat gepasst. Also wir haben am Ende irgendwie Ciao, Ciao und war dann klar, okay, das muss zusammenliegen. Wenn das nicht zusammenliegt, stimmt was nicht. Und dann werden die Dateien bei uns in Logic reingezogen und dort gibt es dann so 2 Funktionen, weswegen wir das Tool verwenden. Zum einen kannst du also klar, wir haben dann so ein paar, wie nennt sich das, Equalizer und keine Ahnung, was da drüber liegen, Kompressor und halt so Effekte, aber du kannst, und das ist überhaupt nicht so ein Key-Feature, was ich jetzt in keiner anderen Software so schnell gefunden habe, ist, du kannst ein eine Audiospur cutten an den Stellen, wo Silence herrscht. Dann kannst du halt sagen, alles über 0,5 Sekunden ist als Silence zu werten, ab einem bestimmten Level. Und dann kannst du das cutten. Und dann cutte ich beide Spuren. So, mach daraus sozusagen, dann hat man halt so kleine, ganz viele kleine Einzelfiles. Mhm. Und hab dann nehme ich wieder beide Spuren und merge die wieder zusammen. Das heißt, ich weiß sozusagen, wo wirklich Null ist. Also wo, wenn die halt übereinander liegen, dann habe ich ja wirklich an manchen Stellen diesen Nullpunkt. Und den schneide ich dann wiederum raus und dann kann ich diese Pausen sozusagen wegmergen. Und so haben wir, sind wir eigentlich, also das ist jetzt so das derzeitige Vorgehen. Und damit, also am Anfang habe ich das sehr viel manueller gemacht, habe manuell auseinandergeschnitten und auch Amps und Ums und so rausgeschnitten. Jetzt mache ich das eigentlich nur noch, wenn danach, also wenn es praktisch schon als einzelne Schnipsel zu erkennen ist. Mhm. Dann kann ich ihn einfach löschen, aber ich fange jetzt nicht an, in den Spuren rumzuschneiden, manuell, sag ich mal. Und dann werden die gemerged und dann Silence raus und dann ist wieder fertig. Und dann geht es online. Wir sind sehr viel rougher unterwegs, sage ich mal, in der Hinsicht. Machen uns da inzwischen tatsächlich relativ wenig Gedanken. Mit dem Hintergrund allerdings, dass halt das mal am Anfang irgendwie so 4 Stunden gebraucht hat, wo ich mir halt echt viel Mühe gegeben habe. Aber am Schluss, wenn man halt dann so summa summarum 6 Stunden pro Woche braucht und wir wollen tatsächlich jeden Montag eine Folge rausbringen, dann ist es schon viel Zeit und das ist einfach auf Dauer zu viel, wenn der Podcast nicht jetzt irgendwie in irgendeiner Form auch Arbeit ist oder irgendwie einem hilft dabei, was zu verkaufen oder irgendwie sich ja, selbst besser zu machen.
Mhm. Ja, das war auch so eine Entscheidung, die wir irgendwann gefällt haben, dass wir nur alle 2 Wochen den Podcast machen. Einmal, weil es ein bisschen Editing-Aufwand ist, auf jeden Fall. Und irgendwie sind wir bei so einer Standard-Episodenlänge von 40 Minuten gelandet. Weiß gar nicht, warum und wie sich das ergibt. Das ist auf jeden Fall nie geplant. Irgendwie kommen wir mal so um den Dreh dabei heraus, bei einer normalen Folge. Und ja, da muss man das natürlich alles schneiden und bearbeiten irgendwie. Aber sich auch jede Woche ein Thema auszudenken, das ist halt auch schon schwierig und sich darauf vorzubereiten und alles. Deswegen sind wir da mal im 2-Wochen-Rhythmus unterwegs.
Ja. Man muss ja dann auch nochmal dazu sagen, dass wir bei uns, also zumindest wenn ich jetzt so für mich spreche, bei mir ist das oft so, dass ich mich erst am Tag und meistens erst die Stunde vorher mit dem Thema ernsthaft auseinandersetze. Also das wenn es kein Thema ist, über das ich nur mal eben so labern kann, dann lese ich quasi direkt vor dem Podcast mir irgendwas dazu durch und dann reden wir halt darüber.
Ja, das ist
wobei
bei uns,
wir zum Start hin hatten wir schon immer unsere GitHub-Issues, wo wir wirklich angefangen haben oder ja, wirklich ein bisschen aufzuarbeiten, was wir diese Folge besprechen wollen. Und irgendwie ist da so bei beiden das Gefühl entstanden, je mehr Zeit wir da reinbuttern in die Vorbereitung, desto, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, je hölzerner wird eigentlich die Folge, weil gar kein so richtiger Redefluss entstanden ist, weil sich gar nicht die Folge so aus dem Leben heraus sozusagen ergeben hat oder aus dem Gespräch heraus. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo wir dann nicht mehr so großartig durch, sondern wir gehen wirklich eben, wie du schon sagst, Jonathan, eine Stunde vorher ein bisschen Gedanken drüber machen und dann rein in die Folge, oder?
Ja, und so kommen bei uns auch total unterschiedlich qualitative Folgen raus, habe ich zumindest auch selber das Gefühl. Wir haben Folgen, die sehr, sehr schwach sind. Wir haben aber auch Folgen, die tatsächlich immer wieder sehr gerne gehört werden. Und eigentlich finde ich das so ganz sympathisch. Also ich behaupte, man kann sich mit deutlich mehr Aufwand ein sehr viel gleichbleibenderes Level erreichen, aber dann muss man eben dementsprechend auch die Zeit dafür haben. Und das ist dann wieder so ein Thema bei mir. Benny wäre wahrscheinlich auch schon lang bei 2-wöchig oder 3-wöchig, aber ich habe mir am Anfang des Jahres in den Kopf gesetzt, 52 Folgen zu machen. Hm. Und es bleibt dabei. Wir machen dieses Jahr 52 Folgen, komme was wolle. Und ja, da sind wir zurzeit noch auf einem guten Weg.
Habt ihr irgendwie so ein...
Und da sage ich ja auch gar nichts dagegen, weil Jurek ist einfach da der Mensch, der mich vorantreibt. Ne? Man muss ja mit Leuten zusammenarbeiten, die einen voranbringen. Sorry, Ingmar, ich bin dir ins Wort gefallen.
Nee, deine Antwort hat da schon noch besser hingepasst. Ich wollte eigentlich fragen, ob ihr so eine Übersicht habt, welche von euren Folgen die beliebteste ist und welche vielleicht nicht.
Ich kann auf jeden Fall sagen, welches, also man sieht ja ein bisschen die Hörerzahlen oder die, ja, wie oft die aufgerufen wurde, aber es hat sich so mit der Zeit auch ein bisschen eingependelt. Da ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, das ist jetzt die beliebteste Folge. Speziell, weil gerade zum Start hin glaube ich einfach, dass da sehr viele aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis einfach hingegangen sind, gesagt haben, hey, Jurek und Benni machen einen Podcast, da müssen wir unbedingt mal reinhören. Und das legt sich dann mit der Zeit. Also da das Interesse, also fand ich jetzt, Jurek, verbessere mich ruhig, wenn du es nicht so empfindest, aber das Interesse zumindest so, es ist neu, ich muss da jetzt reinhören. Da hat man schon gemerkt, wie es dann so ein bisschen runtergegangen ist.
Definitiv.
Was ich aber sagen kann, was meine persönliche Lieblingsfolge war, mir großen Spaß gemacht hat, war die Doppelfolge Warum sind wir eigentlich Entwickler geworden? Da hatte ich großen Spaß dran.
Ja, sowas finde ich auch immer interessant.
Ja, die haben auch gute Klickraten. Ansonsten, wir verwenden Anchor zum Veröffentlichen. Und dort sieht man so ein bisschen seine Statistiken. Und dann kann man schon, ja, sage ich mal, so ein paar Episoden sehen, die besser performt haben. Zum Beispiel, wir haben eine Folge 19, einfache Shop-Lösung für dein Startup. Das ist eine Folge, die natürlich auch vom Titel, sage ich mal, Klicks verursacht. Aber häufig ist es dann auch so, dass wenn man halt über so ein Thema spricht, dann ist es was, was halt viele Leute interessiert. Und dann ziehst du tendenziell mehr an. Dagegen, wenn du jetzt Folge, ich sag mal, weiß ich nicht, Businessplan hast oder Updates und Neuanfang, noch besseres Beispiel, da kann sich kein Mensch was drunter vorstellen. Die klickt man jetzt zumindest mal nicht an, wenn man den Podcast nicht schon kennt und irgendwie wissen will, wie es bei uns jetzt sozusagen weitergeht. Und ja, von daher, also manchmal sind es einfach so natürliche Themen, über die man zum einen relativ viel erzählen kann, weil man wahrscheinlich auch schon Erfahrungen hat, gepaart mit, es sind Fragen, die immer wieder gestellt werden. Also wenn man jetzt so der typische Content Creator ist, dann schaut man sich halt irgendwie an, was sind die Google Trends, welche Keywords funktionieren auf den verschiedenen Plattformen und sucht sich dementsprechend anhand dessen Themen raus und bespricht die halt. Dann kann man sich ja, sag ich mal, auch sehr viel Neugier erwecken und häufig sind es natürlich auch Themen, über die man selber viel erzählen kann. Aber die fallen einem natürlich nicht sozusagen so natürlich vom Himmel und wir sind halt auch einfach zu chaotisch, als dass wir uns da irgendwie durchplanen würden oder auch wir wollen es vielleicht gar nicht. Und so kommt es eben, dass dann
jede Folge lernen wir dazu. Gerade, also was ich irgendwie witzig fand, war, als wir dann eben über sehr webspezifische Themen häufig gesprochen haben, weil uns eben auch aufgefallen ist, wenn das so eine Thematik ist, mit der wir jeden Tag zu tun haben, dann fällt es uns total leicht, darüber zu reden. Und dann haben aber wiederum sich Hörer gemeldet und haben halt gemeint so, hä, das war doch mal der Startup-Podcast für Entwickler. Und jetzt redet ihr halt nur noch übers Web sozusagen. Was ist denn jetzt mit euren Startup-Geschichten? Und das ist dann immer spannend, wenn du dann halt so ein Feedback bekommst, das dir dann sagt, okay, vielleicht müssen wir wieder ein bisschen mehr zurück, auch so auf unbekanntes Terrain, einfach um da wieder mehr in die Spur zu kommen, was wir eigentlich vermitteln wollen.
Ja, das Feedback.
Von euch eine Entschuldigung?
Ja, das Feedback, da kann ich vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen. Unsere Top-Folge, wolltest du fragen, wissen?
Genau, ich wollte wissen, welches eure Top-Folge ist und einmal welches eure Lieblingsfolge ist.
Also, die ungeschlagen, am beliebtesten, meistgeladenste Folge ist immer noch die Folge 1, Einführung in Go. Ich traue mich mittlerweile gar nicht mehr, da selber reinzuhören, weil ich es, glaube ich, gar nicht ertragen könnte, wie ich mich da angestellt habe in der allerersten Podcast-Folge. Ich glaube, das ist aber auch wieder dem Titel geschuldet und weil die Leute irgendwie nach Go suchen. Ja, hören sie sich das an als Einstieg in die Programmiersprache. Wahrscheinlich auch gar nicht mehr up-to-date und alles, aber naja.
Ist halt ein Jahr alt, ne?
Ja, und die zweithäufigste Folge ist dann natürlich auch Testing in Go.
Ja.
Sehr gut.
Man sieht einen Pattern, ne?
Ja.
Ja.
Aber ja, wir sind natürlich auch ein extremer Nischen-Podcast, muss man natürlich sagen. Feedback haben wir gar nicht. Also ich habe, glaube ich, wir haben, glaube ich, zweimal oder so von irgendeinem Hörer was gehört und sonst nichts. Einfach gar nichts. Was schon ein bisschen traurig ist, aber wir hören nicht auf.
Ja, also wir haben es ja aufgehört, vielleicht auch so ein bisschen als Tipp und vielleicht machen wir es auch irgendwann wieder. Wir haben ja diese Codewords oder Codewörter eingeführt, ganz am Anfang, weil wir so ein bisschen wissen wollten, wie viel, also Statistik ist ja schön und gut, am Schluss interessiert dich ja, wer geht sozusagen den extra Step und schreibt dir irgendwas. Und darüber haben wir dann natürlich im Grunde genommen, haben nur Freunde geschrieben. Es gab, glaube ich, niemand, der wir nicht kannten, außer du, Ingmar. aber die uns dann geschrieben haben, die teilweise hat es mich überrascht, sozusagen, wer den Podcast hört. Zum Beispiel jetzt aus meinem Freundeskreis, wo ich niemals gedacht hätte, dass die den hören, aber die hören den, haben den tatsächlich zumindest, als diese Codewort-Sache noch präsent war, haben die den jede Woche gehört.
Ja, krass.
Ja.
Ich habe gar nicht erst Familie und Nicht-Entwickler-Freunden davon erzählt, von dem Podcast, weil, also
ich auch nicht.
Den Leuten,
ist nicht so, dass sie das wüssten.
Okay. Den Leuten, denen ich es dann erzählt habe, oder auch meine Freundin, die gucken da halt einmal drauf, was, wie, wovon, verstehe kein Wort. Und ich glaube, die beschäftigen sich dann keine 10 Sekunden damit.
So ist aber mit meiner Freundin auch.
Ja, also es ist nicht nur meine Freundin, es ist auch Familie und andere Freunde.
Echt? Also meine Mutter hört jede Folge durch. Sie sagt immer, sie versteht kein Wort, aber sie findet es einfach so toll.
Ja, Mütter sind da vielleicht auch Spezialfall. Ja, Lieblingsfolge, weiß ich gar nicht. Finde die Folgen lustig, wo wir über Sachen reden, die uns Spaß machen, sowas wie Traffic oder Self-Hosting.
Ja, schwierig, ne? Ja. So im Nachhinein. Ich finde allerdings die Folgen, wo wir jetzt Gäste haben, was wir jetzt seit kurzem machen, die machen mir auf jeden Fall am meisten Spaß, weil man einfach noch so ein bisschen Input von außen bekommt. Und ja, es halt mehr so ein Gespräch sich ergibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für Zuhörer interessanter ist, wenn noch jemand da ist, den man nicht jetzt öfter mal gehört hat und der ja so ein bisschen das Thema durcheinander wirbelt.
Ja, das.
Weil sonst ist man, glaube ich, macht mir gerade auch großen Spaß. Ich wollte nur noch mal verstärken, dass ich, also ja. Bei uns ist ja jetzt die erste Folge, wo wir quasi mit einem anderen Podcast zusammen am Recorden sind und es macht mir auch großen Spaß.
Ja. Ich habe jetzt einfach mal noch eine komplett andere Frage. Tee oder Kaffee?
Also.
Das ist eine gute Frage. Im Norden wird nämlich mehr Tee getrunken. Jurek, du alter Fuchs.
Eigentlich ja, mit Kandiszucker.
Kommt drauf an, wie weit man nach Norden fährt. In Schweden sieht es schon wieder anders aus. Aber wenn man über Deutschland redet, ja. Also wir hatten ja auch mal so Mate-Tests im Podcast. Weil Jonathan überhaupt gar nichts mit Koffein irgendwie anfangen kann. Und die habe ich heimlich wieder eingestellt, diese Mate-Tests, weil ich wieder von Mate auf Kaffee umgestiegen bin.
Und es klingelt noch in meinen Ohren, dass du gesagt hast, Mate ist so viel gesünder.
Ja, aber mit dem ganzen Zucker dann auch wiederum nicht. Und deswegen, ja, habe ich das wieder gelassen. Und bin jetzt wieder bei Good Old Coffee. Und da bin ich auch einigermaßen reingenördet in das Thema, muss man sagen. Also ich habe eine Mühle mit Kegelmahlwerk zu Hause und mahle mir immer frisch die Bohnen, die natürlich möglichst frisch von der lokalen Rösterei kommen und pack das dann in meine Aeropress, nachdem das alles akribisch abgewogen wurde. Und wenn das Ergebnis nicht stimmt, gucke ich auf dem Coffee-Kompass nach, was ich da so nachjustieren kann.
Jetzt habe ich eine Frage.
Oha, jetzt geht es. Jonathan, wir können gehen. Jetzt geht es die nächsten 4 Stunden im Kaffee.
Ich habe eigentlich nur eine Frage. Welchen Filter?
Den Aeropress Papierfilter.
Und der wird vorher einmal nass gemacht oder wird er bei dir trocken eingesetzt?
Ja, das... das habe ich aufgegeben. Da bin ich dann doch schon wieder eher pragmatisch und hau den da trocken rein und dann passt das schon. Da schmecke ich auch wirklich keinen Unterschied, muss ich sagen.
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es immer wieder ein Thema ist.
Ja, das stimmt. Es gibt ja auch so Mehrwegfilter. Ich habe sogar auch mal mit einem Stofffilter experimentiert, aber das ist auch echt nur was für hartgesottene. Weil den musst du in so einem Wasserglas im Kühlschrank aufbewahren. Und da musst du gucken, dass dir den nicht vergammelt und so. Aber ja, nee, also Papier ist dann da doch schon das Praktischste. So viel dazu.
Ja, nicht schlecht. Und was ist dein persönlich bester Röster bei dir da in der Gegend?
Ich bin jetzt gar nicht so auf den Röster festgelegt, aber hier ist eine Contigo-Filiale. Die machen so Fairtrade-Bio-Kaffee auch. Und die rösten den tatsächlich in der Filiale. Also die kriegen dann den Rohkaffee angeliefert und dann wird er frisch geröstet. Und dann haben die da verschiedene Sorten und dann, je nachdem wie ich darauf bin, suche ich mir da was aus oder nehme den, den ich letztes Mal hatte. Und also für mich ist es einfach nur wichtig, dass der frisch ist, weil ich da auf jeden Fall schon einen Unterschied schmecke zu irgendwelchen abgelagerten Kaffee aus den hintersten Supermarktregalen.
Ja, kenne ich.
Stell mir gerade vor, wie du so eine schöne Barista-Werbung drehst.
Das ist ja noch gar nichts. Ich meine, nee. Es gibt Leute, die haben dann irgendwie wie heißt denn das? Spektrometer daheim.
Ja, ja.
Das ist jetzt das Neueste. Das habe ich mir jetzt vor kurzem auch mal angeschaut, aber ich habe es dann doch sein lassen. Kannst du dann schauen, wie dein Brühverhältnis ist.
Ja.
Also für die jetzt gar nichts damit anfangen können, wie viel du sozusagen aus deinen Bohnen raus extrahierst.
Ja, und wie viel Schwebeteilchen da noch drin sind und sowas, ne?
Ja.
Ja, das habe ich mir auch kurzzeitig angeguckt.
Und genau.
Das ist auf jeden Fall ein Schritt zu weit. Das habe ich auch gedacht.
So.
Okay, das reicht. Das heißt aber, bei dir, Jonathan, bleibt es beim Tee, wenn überhaupt. Oder was ist dein Getränk maximal, der Wahl?
Boah, ja. Bier. Nee, ja. Also ich trinke eigentlich fast nur Wasser, muss ich sagen.
Wasser, ja.
Ja. Zumindest jetzt so morgens und sowas. Ja.
Weiß auch nicht, warum. Dein Bier der Wahl?
Oh, schwierig.
Oh, Jonathan, jetzt sind wir dran.
Normalerweise.
Stunde gehört uns.
Normalerweise trinkt man hier im Norden ja so, also gerade wenn man aus Bremen kommt, eher Becks oder Hakebeck.
Also Becks auf gar keinen Fall. Das ist
mein Fall. Nee. Ja. Und
ich trinke ganz gerne Flensburger, glaube ich. Flensburger.
Ja. Ist lecker. Gehe ich absolut mit. Und wenn ihr möchtet, kann ich euch mal ein Sixpack Bier aus dem Schwarzwald schicken.
Oh, da würde ich auch nicht Nein sagen.
Meine Lieblingssorte. Können wir ja, kann ich gern machen. Ihr könnt mir einfach irgendwie eine Adresse da lassen, dann würde ich mich darum kümmern.
Ist das so ein spezielles lokales Bier dann, oder?
Wir haben, also Tannenzäpfle, sag ich mal, ist ja jetzt schon relativ deutschlandweit bekannt. Das ist ganz lecker, aber es gibt eine Brauerei, die ist nicht ganz so groß. Wahrscheinlich deutlich kleiner wie Flensburger. Die heißt Waldhaus und die machen echt, also richtig geiles Bier. Also so richtig geiles Bier. Und davon würde ich euch mal ein kleines Sortiment schicken, wo ihr mal durchprobieren könnt. Und einen kleinen Gruß aus dem Schwarzwald.
Oh, das wäre sehr nett.
Das wäre irre, ja.
Ich bin in letzter Zeit tatsächlich ein Freund von alkoholfreien Bieren geworden, weil es da auch immer mehr so Craft-Bier-Brauereien gibt, die auch mal so alkoholfreie Varianten anbieten, die mal ein bisschen nach was schmecken. Und das, finde ich, kann man dann auch ganz gut mal so unter der Woche abends trinken, ohne dass man danach im Delirium auf dem Sofa liegt. Also ich zumindest.
Voll, sind auch, also nicht Bier, aber es sind auch Startups, die gerade ziemlich durch die Decke gehen. Es sind Wodka alkoholfrei, Gin alkoholfrei, also diese ganzen hochprozentigen Sachen alkoholfrei, um dann eben Cocktails draus zu machen, damit die Leute dann was trinken können und eben am Tag danach keinen Kater haben. Also es geht gerade super durch die Decke.
Also Wodka alkoholfrei kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, da bin ich auch skeptisch. Also Wodka und Gin, das, also was bleibt denn da? Also ein bisschen bei Gin vielleicht noch, ja, ein bisschen der Geschmack, aber bei Wodka, das ist doch schon relativ klares Zeugs eigentlich.
Wodka fehlt ja halt.
Es ist, Ist auch absolut nicht lecker und absolut nicht meins, aber es ist so, dass es irgendwie einen Trend dafür gibt und gerade echt ziemlich abgeht.
Ja.
So viel dazu.
Jetzt, nachdem ihr uns die ganze Zeit ausgefragt habt, müsst ihr eigentlich ein bisschen was über euch erzählen mal.
Jurek, willst du zuerst, soll ich?
Fang du doch mal an.
Okay, also. Dann fange ich mal an. Eine Sache mal vorweg. Ich habe auch Medieninformatik studiert.
Ah, sehr gut.
Und habe ähnlich wie ihr auch eine Ausbildung davor gemacht. Als Medienkaufmann in einem Buchverlag. Und ich war eigentlich meine ganze Karriere, bis ich angefangen habe, Informatik zu studieren, ganz weit weg von Informatik. Also ich habe im Buchverlag unsere IT-Abteilung angerufen, wenn ich Probleme mit Word hatte und so. Also sehr, sehr weit weg vom Entwickeln. Und während meiner Zeit im Buchverlag hatte ich irgendwie diesen Hirnfurz, ein Publishing-Portal für Autoren zu entwickeln, also auf dem die quasi ihre Manuskripte hochladen können, die überall abgelehnt werden, um dadurch dann schon eine gewisse Leserschaft zu generieren. Erzähl mir was Neues, aber es ist halt mittlerweile auch schon locker mal 10, 12 Jahre her. Also da war es noch nicht so mit Amazon, wie es heute ist. Und weil ich dann auf der Suche nach einem Entwickler eben niemand gefunden habe, habe ich mir gedacht, ja okay, dann studiere ich halt selber Informatik. Und habe dann in Furtwangen angefangen, Medieninformatik zu studieren. Und habe das auch dann irgendwann abgeschlossen und arbeite jetzt momentan in einer Agentur und mache dort größere Webseiten, also für relativ große Kunden in Deutschland, Corporate-Webseiten und seit neuestem auch Anwendungen mit React für Banken. Genau, das ist es zu meiner Person.
Auf jeden Fall auch interessant. Also wenn man aus einer ganz anderen Ecke nochmal quereinsteigermäßig in die Informatik kommt. Ich finde sowas immer, ja, also das ist auf jeden Fall, hat man dann was andere nicht haben, nämlich einen Blick von außen teilweise auch. Und so ein bisschen Interdisziplinarität kann generell nicht schaden, würde ich sagen.
Und ja, das sind aber immer, also es hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist auf jeden Fall der Blick von außen. Nachteil ist, dass bei manchen Themen ich irgendwie mich trotzdem immer noch dabei erwische, dass ich einfach nur noch Bahnhof verstehe.
Mhm.
Aber ist ja auch nicht, also ist jetzt nichts, was mir mittlerweile noch was ausmacht, sondern dann wird das erfragt und aufgelöst.
Ja, und die Informatik ist ja mittlerweile auch schon so weitreichend und komplex, dass nie irgendjemand alles auf einmal verstehen kann. Also man hat einfach Fachkräfte für bestimmte Bereiche.
Ja. Also ich bin dann, glaube ich, der Einzige, der kein Quereinsteiger ist. Ich habe einfach ich habe Abitur fertig und dann hat sich eher die Frage gestellt, Maschinenbau oder Informatik. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine amerikanische Freundin, die zwar in Deutschland gelebt hat, aber für sie war klar, sie studiert in Amerika. Und dann war für mich klar, okay, tendenziell hat man es als Informatiker weltweit leichter. Und weil halt Maschinenbau ist man halt so ein bisschen, wenn man mal wo angefangen hat, dann sage ich mal, bleibt man tendenziell zumindest mal in der Fachrichtung, weil einfach wechseln die Fachrichtung, das ist ein bisschen hier am Schluss natürlich auch bei der Informatik, aber da glaube ich nicht ganz so stark, ist einfach schwierig. Und dann habe ich halt angefangen in München Wirtschaftsinformatik zu studieren. Also für mich war klar, ich möchte irgendwie, also mich hat das Internet fasziniert und ich wollte auf jeden Fall Webseiten machen. Ich wollte irgendwie eine App schreiben. Der App Store den gab es damals schon tatsächlich, also den Apple App Store. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Und dann eben auch das Web. Hab dann eben angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Hab im 5. Semester abgebrochen. Ich hatte die Vorlesung Diskrete Strukturen der Mathematik, hieß die.
Mhm.
Und es ging um Algorithmen und in Haskell geschriebene Programme. Und die Vorlesung bestand darin, irgendwelche komischen Algorithmen zum Sortieren und weiß ich nicht was alles zu schreiben. Und daraus wurde ein Wettbewerb gemacht, wer das mit den wenigsten Zeilen Code und am performantesten schafft. Weil, keine Ahnung, Haskell wird super gerne in der Finanzbranche verwendet und da geht es halt um Zeit und um Code. Und tendenziell, wenn der Code kürzer ist, ist er schneller im Speicher und wenn er dann auch schneller auszuführen, ist halt nochmal besser und so weiter und so weiter. Und die Vorlesung hat mich sowas von irritiert, weil ich, das war so, das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Und dann habe ich mich in dem gleichen Jahr umgeschaut, was ich sonst so machen könnte und bin dann in Furtwangen auf den Studiengang Online-Medien gestoßen. Ich habe mir gedacht, Online-Medien bedeutet, und das wurde auch so ein bisschen advertised, dass man da auch Webseiten macht. Im Nachhinein wurden dann nicht so viele Webseiten gemacht, eigentlich kaum. Es wurde tatsächlich sehr viel alles andere gemacht. Man konnte irgendwie Sachen vertonen, man konnte ein Hörspiel machen, man konnte Drohnen fliegen, man konnte TV-Shows produzieren. Also die unterschiedlichsten Dinge machen, aber halt nicht, eigentlich nicht programmieren, also nur sehr begrenzt. Aber dennoch hat mir das dann super viel Zeit gegeben. Also kurzum, ich habe das Studium in München abgebrochen, bin zurück nach Freiburg gezogen, wo ich auch herkomme und bin in den Schwarzwald gependelt. Ich hatte keine Lust, in Furtwangen zu wohnen, weil mir war das dort zu klein und vor allem auch zu kalt. Benni könnte jetzt das Gegenteil behaupten, der zieht jetzt da ja wieder hoch. Aber mir war das tatsächlich nicht so lieb. Also bin ich in Freiburg geblieben, bin da hochgependelt und habe schon zwischen den zwei Studiengängen, also ich habe es irgendwie mir überlegt, im März es abzubrechen, habe es dann abgebrochen und habe zu dem Zeitpunkt schon programmieren können. Also ich habe dann schon irgendwie so für Freunde und Verwandte mal eine Website gemacht. Habe dann für 3 Monate bei einer Agentur in München gearbeitet noch, bei einer relativ kleinen, also irgendwie waren 10 Leute, super junge Gründer auch, mitten im Herzen von München. Wir hatten Mittelständler als Kunden und dort hatte man eigentlich sozusagen als Entwickler immer einen Kunden mehr oder weniger für sich. Und ja, das habe ich 3 Monate gemacht. Dann bin ich dort sozusagen wieder weggegangen. Die fanden das natürlich super cool. Ich bin dann dort immer weiter so ein bisschen als Freelancer auch in Kontakt geblieben mit denen, habe dann sozusagen schon aufs Freelancer-Dasein umgeschwenkt, habe dann eben remote teilweise für die, teilweise für andere Webseiten gebaut, habe dann in Furtwangen eben angefangen zu studieren, habe das super lang rausgezögert, also bis zum Maximum, was möglich war und hatte dann durch mein Praxissemester Stationen bei Freeletics und dann bei diversen anderen relativ großen Firmen, aber dann immer nur als Consultant oder Freelancer. Hatte das große Glück, nachdem ich bei Freeletics war, mir React anzugucken, was zu dem Zeitpunkt super jung war. Und irgendwie in Version 0.1 oder so, also super, mehr oder weniger noch so eine Art Beta-Stadium. Und das war in Deutschland so wahnsinnig unpopulär, aber ich habe halt irgendwie Erfahrungen damit von Anfang an gesammelt, Applikationen zu bauen, einen relativ großen Stil. Und war dadurch super gefragt in der Branche und wurde super viel weiterempfohlen. Ja, bis ich dann schlussendlich mein Studium abgeschlossen habe und dann war ich so ein bisschen vor der Entscheidung, so, entweder mache ich jetzt Freelancen weiter, aber dann muss man es halt irgendwie mit Buchhalter und halt auch so richtig, richtig machen. Dann kann man nicht einfach so larifari durchs Leben schlappen und halt machen, was einem besonders Spaß macht und dann halt mal einen Job machen und dann auch mal wieder keinen. Dann ist ja ernst, da muss man sich irgendwie um eine Versicherung kümmern, muss man gegebenenfalls auch Leute bezahlen, die einem gewisse Aufgaben abnehmen. Und das war mir dann noch ein bisschen viel und ich wollte einfach noch was dazulernen und wollte nicht sozusagen von Anfang an so in meinem eigenen Pott sitzen und irgendwie nur mich von mir selbst lernen, so ungefähr. Also klar, du lernst als Freelancer auch dazu, aber das ist noch lange nicht vergleichbar mit einem normalen Team, was man so hat. Und bin dann eben auch zu Virtual Identity gegangen, eine Agentur, die in Freiburg zumindest relativ groß ist oder für Freiburger Verhältnisse. Und ich bin aber in die Münchner Pendants sozusagen gegangen, also da habe ich mich beworben und ja, war dann dort eine Weile und war eigentlich auch ganz cool. Mir hat aber halt tatsächlich so ein bisschen das Produkt gefehlt, an dem ich arbeite, was halt in der Agentur sehr schwankend ist. Und ich habe da total viel gelernt, es war eine coole Zeit, aber es war dann irgendwann halt nicht mehr das Richtige und dann bin ich zu Tado gegangen und da bin ich bis heute und habe dort jetzt knapp ein Jahr, ja, habe ich verschiedene Stationen tatsächlich auch schon wieder hinter mir und bin jetzt aktuell ja für alles Mögliche verantwortlich. Aber so meine Berufsbezeichnung ist Head of IT oder IT whatever. Ich glaube, Head of IT ist mein tatsächlicher Jobtitel. Ja. Und mache seitdem die unterschiedlichsten Dinge.
Nach deiner Einleitung hatte ich jetzt eher gedacht, dass es ein bisschen kürzer wird, aber das war ja dann doch schon ein, ja, ganz schöner Zickzack-Kurs auf jeden Fall.
Ja, so kann ich mich auch überall bewerben. Übe ich immer im Podcast. Nein, aber ja, tatsächlich, das ist alles, was man wissen kann. Mehr gibt's nicht. Also, es gibt noch ganz viel anderes, aber
ja, klar.
Das ist zumindest der berufliche Werdegang.
Mhm. Hast du es denn irgendwann mal zwischendurch bereut, nicht Maschinenbau studiert zu haben?
Ein sehr guter Freund hat Maschinenbau studiert und ich finde es immer noch ein interessantes Thema per se. Ich habe es aber nicht bereut, weil Maschinenbau dann doch so verglichen zu der Entwicklung wahnsinnig altbacken ist. Also wenn ich, der macht Schleifstein, also der ist Doktorand an der ETH in Zürich und er arbeitet mit einer Firma zusammen und sein Forschungsgebiet, es kann jetzt auch sein, dass es komplett falsch ist, aber so wie ich es verstehe, ist, der macht einen Schleifstein und Schleifsteine müssen hergestellt werden und die normale Gangart, Schleifstein herzustellen, ist mit einem härteren Material sozusagen den grob zu machen. In dem Fall mit Diamant. Und er ist dabei, das mit Laser zu machen, was den großen Vorteil hat, dass man ein feineres Muster hinbekommt, dass man weniger Verschleiß hat. Ja, kommt aber halt mit den großen Herausforderungen, die halt im Maschinenbau herrschen, dass einfach erstens hat man super hohe Investitionskosten, also Maschinen kosten halt unvorstellbar viel Geld und es ist super altbacken. Also der programmiert in Sprachen, von denen habe ich noch nie was gehört, weil es nicht irgendwie mit anderen, also er sagt in seinen Forschungseinrichtungen, dann sind es schon irgendwie Sprachen, die man kennt. Also da wird dann häufig in Python programmiert oder aber auch in C++ oder C#. Aber dort wird halt in so super, super altmodischen Sprachen dann irgendwie so eine Maschine programmiert, das ist halt, würde mir keinen Spaß machen. Dagegen, aber was mich halt immer noch reizt, ist diese Präzision von Dingen. Also ich bin ein sehr präziser Mensch und ich mag, wenn Sachen präzise sind und das wird mir sicher am Maschinenbau liegen, weil man halt was herstellen kann, was man danach physikalisch in den Händen hat. Und das kann man ausreizen. Also da gibt es einfach sehr perfekt.
Hast du schon mal über die Anschaffung eines 3D-Druckers nachgedacht?
Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ist tatsächlich nicht so mein Bereich. Wo ich mich deutlich mehr mit auseinandergesetzt habe, ist so dieser IoT-Bereich und was man da alles selber machen kann. Und ich hatte mal ich habe mir mal eine Wetterstation selber gebaut mit auf Basis von 433 Megahertz. Und habe mir Platinen in China drucken lassen. Also richtig abgefahrene Sachen. Hab dann die Chipsets dort bestellt und habe mir das irgendwie zusammengelötet. Dann hier, also bis zu einem gewissen Grad kann man das selber machen. War super interessant, hat auch alles funktioniert. Ist inzwischen funktioniert alles nicht mehr, weil man müsste die Software halt ein bisschen pflegen. Und dafür hätte ich Elektrotechnik studieren müssen. Ich hätte einen Laderegler einbauen müssen. Weil ohne Laderegler gehen elektronische Bauteile kaputt. Sprich, die Geräte sind irgendwie alle nach 2,5 Jahren oder so verreckt. Und jetzt müsste ich manche Sachen wieder austauschen. Und was sich als sehr zickig herausstellt, ist der Temperatursensor.
Okay, interessant.
Der bei allen Geräten inzwischen falsche Werte hat.
Da hätte ich gedacht, dass das am stabilsten von dem Ganzen ist.
Hätte ich auch gedacht. Aber wo ich bis heute stolz drauf bin, ist, ich habe das mit 2 AA-Batterien betrieben. Und die Batterien musste ich nicht ein einziges Mal wechseln. Selbst die, die ich draußen am Balkon angebracht habe, die bei Minusgraden da hingen. Also das heißt, ich hatte praktisch eine super stromsparende Lösung mir tatsächlich auch überlegt. Aber ja, so ein paar Designfehler gemacht, was den elektrischen Schaltplan angeht.
Ich habe mir nämlich mal so einen China-3D-Drucker zugelegt. Und ich finde es ganz witzig, wenn da irgendwie so Sachen rauskommen, die man vorher virtuell am Computer designt hat und man dann irgendwas so physikalisch in der Hand hat. Das finde ich auch, ja, macht irgendwie Spaß. Wobei natürlich nach der ersten, wie nennt man das, wenn man geheiratet hat, nach der,
Heirat.
Nach den Flitterwochen, genau, da steht das Ding jetzt halt auch nur noch im Regal rum und macht nichts. Müsste ich auch mal wieder entstauben und mal anschmeißen.
Ja, nicht schlecht. Nee, habe ich tatsächlich. Hatten wir in der Agentur 2 Stück. Und ja, und wir haben tatsächlich, hatte auch Projekte, wo Sachen gedruckt wurden. Da habe ich sie zwar nicht selber designt, aber irgendwie so richtig habe ich das nie weiterverfolgt. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Drucker, die man so relativ günstig bekommt, nicht so viel können. Und die, die richtig viel können, einfach auch unbezahlbar teuer sind wiederum.
Mhm.
Was ich wahrscheinlich mir vorher anschaffen würde, wäre eine CNC-Fräse.
Okay,
das finde ich was super geil ist.
Das ist dann aber auch schon Next Level auf jeden Fall.
Genau, aber um jetzt die Folge vielleicht auch nicht zu lang zu machen, Benni, bei uns gibt es so ein Ritual am Ende. Das ist der Link der Woche. Inzwischen sind es wahrscheinlich dieses Mal, Benni hat gesagt, wir müssen mehr Links der Woche haben, weil wir letztes Mal keine geliefert haben. Habt ihr einen Link der Woche mitgebracht? Ohne es jetzt zu wissen. Also es ist bei uns ist alles möglich. Link der Woche kann alles sein. Ob es hat eine Internetseite oder man kann es googeln.
Also ich hätte da was, das habe ich auch schon erwähnt. Und zwar ist das der Coffee Kompass. Das ist so eine Grafik. Damit kann man, also es ist ein bisschen so das Venn-Diagramm zwischen Kaffee-Liebhaber und Softwareentwickler. Mit dieser Grafik kann man seinen Kaffee debuggen. Da sind so alle möglichen Charakteristiken aufgetragen auf der einen Seite. Also zum Beispiel gut ist ausbalanciert, fruchtig, cremig und sowas. Und ganz außen von diesem Kreis gibt es dann so schlechte Geschmäcker, die man haben kann. Zum Beispiel ein bisschen stumpf, sauer, bitter und sowas. Und dann kann man auf der anderen Seite gucken, da ist dann so eine Art Kompass. Und da sind so Pfeile in die entgegengesetzte Richtung dann von dem Geschmack, wo man hin will. Und da steht dann dran, man muss weniger extrahieren oder man muss mehr Kaffee nehmen oder eben die Gegenteile. Und da gibt es eine Grafik auf baristahustle.com. Kann ich euch dann schicken, den Link. Könnt ihr das verlinken? Ja.
Sehr cool.
Sehr gern. Mein Link der Woche, ich nehme jetzt einfach ganz spontan den Link zur Waldhausbrauerei. Einfach, da könnt ihr euch schon mal so ein bisschen drauf einstellen.
Das kann nicht sein, weil du kannst ja nicht die Waldhausbrauerei verlinken.
Was? Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf freuen, was irgendwann in den Link ankommt.
Jo.
Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt leider keinen Link der Woche.
Das macht gar nichts.
In unserem Podcast.
Ich meine, du könntest jetzt natürlich analog zu Benni das Flensburger Bier
einlinken. Nein, ich glaube, es ist ein bisschen langweilig, so als Link der Woche.
Ja. Nee, muss auch tatsächlich gar nicht sein. Jetzt habe ich vor so viel Labern meinen eigenen Link verloren. Ja.
Okay, in dem Sinne.
In dem Sinne.
Hat es mir großen Spaß gemacht. Ja,
ja, ich fand es auch super.
Ach, jetzt. Ja. Link der Woche, Code and Ship. Ich habe ihn zwar schon mal gehabt, aber ich meine, das ist ja so dieser shameless Plug, den ihr nehmen könntet. Aber das ist ja euer Podcast, den werden wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Sehr hörenswert.
Ja.
Und deutlich ruhiger wie unser Podcast, würde ich sagen. Und sehr viel fundierter in dem in den Gespräch.
Ja, danke auf jeden Fall dafür, fürs zweimal verlinken.
Ja, genau. In dem Sinne würde ich auch sagen, oder nee, dürft ihr sagen, oder wir sagen, oder jemand sagen.
Oder alle.
Oder alle gleichzeitig.
Aber nicht durcheinander.
Macht's gut und bis nächste Woche.
Macht's gut.
In 2 Wochen. In 2 Wochen.
Genau.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bis dann,
ciao.
Tschüss.